So, guten Morgen. Fangen wir mal an. Zunächst mal ein Hinweis, den ich insgesamt dreimal wahrscheinlich heute geben werde, weil ich ihn zweimal auf meinen Folien drauf habe. Also heute Nachmittag finden die Übungen nicht statt. Das hatte ich letzte Woche schon angekündigt, weil diese studentische Vollversammlung ab 13.30 Uhr ist. Und da sind wir alle gebeten worden, nach Möglichkeit Veranstaltungen ausfallen zu lassen. Ja, das heißt, wir haben nur die Vorlesung heute. Dann gucken wir zunächst kurz auf die Übungen vom letzten Mal. Da ging es am Anfang um die Frage, warum oder ob eine 5-Stufen-Pipeline die Ausführungsgeschwindigkeit verfünffachen kann. Ja, das haben wir ja praktisch gemacht mit dem Hintergedanken, dass wir eben sagen, naja, anstatt immer einen Befehl auszuführen komplett und dann den nächsten erst zu starten und auch auszuführen, machen wir das halt so ein bisschen verschachtelt. Ja, wir teilen das Ganze in 5 Phasen in der Pipeline ein und dann ist die Idee, dass zu jedem Zeitpunkt ein Befehl in einer von diesen Phasen ist und so theoretisch, wenn man sich das optimal vorstellt, würde das natürlich heißen, wir haben einen 5-fachen Durchsatz. Den kriegen wir aber tatsächlich nicht, ja, weil wir müssen es ja vergleichen mit einem Prozessor, der ohne Pipeline arbeitet. Na, wenn wir also keine Pipeline haben, dann bauen wir natürlich einen gewissen Overhead, den es bei der Pipeline gibt, den bauen wir nicht mit ein. Also wenn wir zum Beispiel Befehle haben, die jetzt gar keine Memory-Phase haben, dann haben wir ja gesagt, in der Pipeline müssen die trotzdem durch die Memory-Phase durch, weil es halt nicht anders geht. Aber in einem Prozessor ohne Pipeline würden wir es natürlich nicht tun. Also wenn wir die einfach normal sequenziell nacheinander ausführen, dann wird natürlich eine Phase, die es nicht gibt, einfach übersprungen. Und allein dadurch sind wir schon mal, haben wir nicht diese 5-fache Geschwindigkeit in der Pipeline. Ja, und dann kommt noch dazu, die Pipeline ist ja von der Länge, wie lange so eine Phase dauert, also was ein Zyklus praktisch ist, ist ja so bestimmt, dass es sich nach der längsten Teilphase richtet. Na, also wenn jetzt der Speicherzugriff zum Beispiel das ist, was am meisten dauert, am längsten dauert, dann müssen alle anderen Pipeline-Phasen auch jeweils so lange dauern. Dadurch haben wir auch wieder einen Verlust. Und was dann noch dazu kommt, ist, dass man halt typischerweise Pipeline-Hemmnisse hat, ja, diese strukturellen Hemmnisse, wo wir einfach auf Daten warten müssen, dass die fertig berechnet sind oder sowas. Ja, und das macht uns auch die Sache kaputt. Und das ist auch der einzige Punkt, den man sozusagen argumentativ hätte verwenden können bei der nächsten Aufgabe, wo die Frage war, ob man denn irgendwie ein Programm schreiben kann, was dann doch mit 5-facher Geschwindigkeit da durchläuft. Ja, das ist nämlich da die Idee, dass ich halt ein Programm schreibe, wo keine Pipeline-Hemmnisse drin sind. Also wo ich zum Beispiel niemals einen Wert weiterverwende, den ich irgendwie vorher erst berechne, sondern ich mache nur irgendwelche komplett voneinander unabhängigen Operationen, ja, dann fällt dieser eine Punkt weg. Also dieses Problem mit den Pipeline-Hemmnissen habe ich dann nicht. Aber die anderen Sachen bleiben natürlich. Also die Argumente hier, erstes und zweites Argument, die bleiben trotzdem erhalten. Das heißt, auch wenn ich ein spezielles Programm schreibe, mit dem ich also einen optimalen Durchsatz erreiche, dann habe ich immer noch nicht eine echte Verfünffachung der Geschwindigkeit. Okay, bei dem zweiten... Zweite Aufgabe war dieses kleine Programm gegeben. Zuerst mal sollte man den Abhängigkeitsgraph zeichnen. Das habe ich Ihnen rechts mal daneben gemalt. Und wenn Sie das Gefühl haben, dass die Darstellung von dem Graph, dass die Ihnen so unübersichtlich ist, dann können Sie natürlich sowas machen, dass Sie hingehen und bevor Sie den Graph malen, erstmal eine Tabelle machen. Ja, und hier sagen Befehl 1, 2, 3, 4... Und dann auch 1, 2, 3, 4. Und in die Felder tragen Sie jetzt ein, jetzt müssen Sie sich nur überlegen, was ist vorher, nachher. Ja, also dann kann man praktisch sagen, hier vorher, nachher. Ja, und so ein Feld bedeutet dann, wenn ich etwa dieses Feld hier nehme, 1, 2, dann würde das heißen, ich will hier eintragen, ob Abhängigkeiten zwischen Befehl 1 und 2 bestehen, also von 1 nach 2. Ja? Und es ist natürlich klar, dass das hier nur dreiecksmäßig ausgefüllt wird, weil nach dem 1 kann nicht der 1 kommen. Ja? Also das fällt weg, das gibt es nicht. Genauso kann nach der 2 nicht die 2 kommen. aber es kann auch die 1 nicht danach kommen. Ja, das fällt also weg und so geht es weiter. Ja, das heißt, diese ganzen Felder, die sind alle gestrichen und damit bleibt praktisch, wenn ich es so rummale, nur dieses Dreieck oberhalb der Diagonalen übrig. Und da kann ich jetzt die Sachen eintragen. Also für dieses einfache Beispiel mit 4 Befehlen ist es natürlich relativ simpel. Da gucke ich halt, okay, von 1 nach 2, was habe ich da? Und dann sehe ich, ja, da habe ich RAW und WAW und dann schreibe ich die hier rein. Ja, und so fülle ich das dann komplett aus. Und wenn ich das gemacht habe, dann kann ich daraus halt den Graph erzeugen. Der einzige Vorteil im Vergleich dazu, jetzt direkt den Graphen hinzumalen, ist, dass Sie hier nichts verpassen können. Ja, was Sie aber natürlich in dieser Tabelle drin haben werden, wenn Sie die für ein komplexes Programm erstellen, dann haben Sie natürlich auch die ganzen transitiven Dinge drin. Ja, also wenn wir etwa schauen, haben wir hier eine Transition, von 1 nach 3 haben wir auch eine Transition. Ne? Das ist auch ein Write after irgendwas. Und da haben wir ja gesagt, die Dinger zeichnen wir nicht ein. Die würden Sie hier aber auch drin stehen haben. Ja? Das wäre in dem Fall hier von 3 nach 1 hätten Sie was drin. Und dann müssen Sie halt beachten, wenn Sie den Graph dann erzeugen, dass Sie die transitiven Pfeile halt nicht mit einzeichnen. Aber das kann eben hilfreich sein, ist zwar eine Menge Schreibarbeit, aber dann sind Sie sicher, dass Sie wirklich im Graph alles erwischt haben. Okay, und was jetzt die Ausführung des Programms mit dem Reorder-Buffer betraf, das werde ich Ihnen jetzt nicht Schritt für Schritt vorrechnen oder nochmal zeigen. Ja, schauen Sie sich das einfach an, Sie können das Ding herunterladen. Ich habe Ihnen das da praktisch komplett reingesetzt. Ja, das Ding war ja im Prinzip ähnlich wie das, was wir in der Vorlesung besprochen hatten. Der einzige Unterschied war, dass ich da etwas sinnlos die Nutzung der Variablen geändert habe, sodass also diese berechnete Variable, die bei dem F-Add rauskommt, nochmal oben das Programm angucken, ja, dass die nach dieser Addition direkt wieder überschrieben wird mit einem Set. Ja, und dann muss halt der Set muss warten, bis das alles abgeschlossen ist, damit nicht der Wert vom Set geschrieben wird, bevor der aus den Berechnungen davor geschrieben wird. Das war der einzige Unterschied und dadurch ändert sich im hinteren Teil halt ein bisschen was bei der Ausführung. Gut, hier habe ich Ihnen nur noch mal reingemalt mit den roten Pfeilen, ja, wie sich halt diese Register, wo so ein Sternchen dran ist, na, wie die sich immer auf ein weiter oben stehendes, berechnetes Ergebnis beziehen. Ja, das ist einfach nochmal wichtig an der Stelle, da wollte ich nur nochmal kurz darauf hinweisen, dass Sie immer das so machen, wenn Sie also irgendwo so ein Register mit einem Sternchen haben, dann müssen Sie ab der Stelle, wo Sie sind, nach oben gehen und dann den ersten fertigen Wert nehmen. Ja, also in dem Fall, in beiden Fällen ist es so, dass Sie jeweils nur eine Zeile nach oben gehen müssen und da steht er schon. Ja, bei einem größeren Reorder-Buffer könnten da mehrere Einträge noch dazwischen stehen, die Sie halt überspringen müssen, bis Sie den Punkt erreichen. Aber wichtig ist eben, dass sich hier dieses erste $2 bei dem FAD-Befehl, dass sich das nicht auf das unten stehende $2 bezieht, sondern auf das ganz oben. Ja, also Sie fangen immer von der aktuellen Position an und gehen dann nach oben und nicht etwa ganz unten im Puffer. Okay. Dann ging es bei der nächsten Aufgabe um die Frage, ob wir die Reihenfolge vertauschen können. Das erste Beispiel war etwas, was wir auch in der Vorlesung schon hatten. Ja, also wir haben hier eine Multiplikation. Was macht das Programm? Das multipliziert einen Wert yk oder ein Register yk mit einem anderen Register xk. Ja, und schreibt das Ergebnis wieder nach yk. Anschließend wird das xk, das oben noch verwendet wurde für die Multiplikation, und jetzt nicht mehr gebraucht wird, das wird jetzt mit dem Gleitkommawert 2,0 belegt und dann wird nochmal yk mit xk multipliziert, was jetzt 2 ist. Ja, das heißt also, der erste Befehl multipliziert mit xk, was auch immer da vorher drin ist und danach wird das Zwischenergebnis nochmal verdoppelt. Und hier ist halt klar, dass wir hier nicht die Reihenfolge irgendwie ändern können. Also diese beiden F-Mul-Befehle, die sind ja identisch. Da ist nur bei den beiden zweiten und dritten Argument jeweils das X, K, Y, K, das ist vertauscht. Aber das ist egal, in welcher Reihenfolge da jetzt die das zweite und das dritte Argument sind, das ist egal. Also die könnte man theoretisch vertauschen, den ersten und den dritten Befehl. Aber dieses SetH-Kommando in der Mitte, das darf nicht verschoben werden. Wenn Sie das nach oben schieben würden, über diesen doppelten F-Mul-Block, dann würden Sie praktisch das ursprüngliche XK, was mal da war, das würden Sie vergessen. Ja, Sie würden das einen Schritt zu früh wegschmeißen und im Ergebnis würden Sie einfach zweimal mit diesem Gleitkommawert 2,0 multiplizieren. Also das heißt, Sie würden insgesamt viermal YK ausrechnen, wenn Sie das nach oben schieben würden. Und alternativ, wenn Sie es nach unten schieben, dann benutzen Sie bei keiner der Multiplikationen diesen neuen Wert 2, sondern Sie benutzen zweimal das ursprüngliche XK. Und das bedeutet, dass Sie das YK mit XK zum Quadrat multiplizieren. Ja, und das wird in der Regel auch nicht denselben Wert ergeben. Das heißt, hier dürfen wir nichts ändern. Und jetzt haben wir unten das ganze Problem etwas entzerrt. Das ist eigentlich dasselbe Programm unten noch in Aufgabe B. Aber hier ist ein neues Register eingeführt worden, was diesen Gleitkommawert 2,0 aufnimmt. Das heißt hier Temp 2. Und das ist praktisch eine Art von Register Renaming. Ja, wir benutzen einfach ein anderes Register, um diesen Wert 2 zwischenzuspeichern. Und das bedeutet, dass wir also an keiner Stelle dieses ursprüngliche XK löschen oder überschreiben mit einem anderen Wert. Und dadurch wird es jetzt egal oder fast egal, in welcher Reihenfolge wir das Ganze ausführen. Ja, das Einzige, was nicht passieren darf, ist, dass das Set-Kommando, was diesen Temp-Wert setzt, dass das unter die Multiplikation mit dem Temp geschoben wird. Na, wenn wir das machen würden, dann wäre Temp 2 halt mit irgendwas belegt, was wir nicht wissen. Und dann wird es auch wieder schief gehen. Aber praktisch alle Varianten, wo das Set vor dem zweiten Multiplikationsbefehl steht, die sind in Ordnung. Also eine ganze Reihe von möglichen Permutationen. Okay. Ja gut, und dann war hier dieses Programm gegeben, wo Sie den Baum da darstellen sollten. Das ist jetzt mein Lösungsvorschlag. Man sieht, wenn man sich mit dem Ding eine Weile beschäftigt, dass da ein paar Probleme entstehen, dadurch, dass wir Schleifen haben. Ja, und durch die Schleifen passiert auf einmal was ganz Komisches, dass nämlich ein Befehl, der weiter oben steht im Programm, nach einem Befehl ausgeführt wird, der unten steht. Nicht, weil wir irgendwas durcheinander bringen in der Pipeline oder so, sondern einfach, weil wir halt am Ende wieder nach oben an den Schleifenanfang springen und noch einen Durchlauf machen und noch einen Durchlauf und so weiter. Und dadurch kriegen sie also Abhängigkeiten rein, die so eine Kreisstruktur haben. Ja, bis dahin, also wenn wir keine Schleife haben, dann ist das Ding ja ein Baum, so ein Abhängigkeitsbaum. Und in dem Moment, wo man einen Kreis drin hat, ist es halt kein Baum mehr, weil ein Baum ist ja definiert als ein Graph, der kreisfrei ist. Und die Frage ist halt, welche Art von Kreisen wir dann in diesem Diagramm drin haben wollen. Ja, also es kann sein, dass, wenn Sie das dann nochmal nachvollziehen, dass Sie eventuell nicht auf exakt denselben Graph kommen. Ich habe nämlich zunächst Abhängigkeiten zwischen normalen Kommandos und diesen Branch-Kommandos, hatte ich zunächst ignoriert und habe dann noch ein paar nachträglich ergänzt. Ich habe auch zum Beispiel dieses Greg-Kommando hier am Anfang, wo ein globales Register gesetzt wird, das habe ich auch nicht mit eingebunden, weil ich das als so ein Pseudo-Befehl gesehen habe. Das hat ja praktisch nur Einfluss auf die Initialisierung des Programms. Aber wie ich inzwischen dann gesehen habe, man kann also diese globalen Register auch verändern. Ja, ich war bis letzte Woche der Meinung gewesen, dass wenn man ein globales Register einmal gesetzt hat, dass es dann für alle Zeiten so bleibt. Aber es lässt sich mit Befehlen auch beeinflussen. Also man kann andere Werte reinschreiben. Und insofern sind es natürlich auch wieder Register, die wir beobachten müssen. Okay. Weil jetzt diese Schleife das Ganze also ziemlich komplex macht, werde ich also, falls ich so eine Aufgabe in einer Klausur stellen sollte, da ein Programm nehmen, was ohne Schleifen ist. Weil ja, es ist nicht wirklich was dadurch gewonnen, dass man sich auch noch den Kopf zerbricht über eine Schleifenstruktur. Ich werde also was nehmen, was einfach nur einen klaren Ablauf hat. Da kann schon eine Verzweigung oder sowas drin sein. Da muss man halt dann auch überlegen, was bedeutet das denn, wenn ich bestimmte Befehle überhaupt nicht ausführe, abhängig von der Verzweigung. Ja, aber ich werde nicht so eine Schleife damit einbauen. Und ja, es entstehen halt komische Situationen auch mit transitiven Pfeilen. Da hatten wir bisher noch nicht drüber gesprochen. Wir hatten bisher immer nur gesagt, die transitiven Pfeile lassen wir weg. Ja, also die man praktisch kriegen würde und dann Sachen überspringt. Ja, das Problem ist jetzt, dass wir eventuell durch das Weglassen von den transitiven Pfeilen Informationen verlieren, die schon interessant wäre. Ja, wenn wir uns das mit der 16, 17 und 19 angucken, also das ist das hier. Wir haben von 16 nach 17 eine Read-After-Write-Abhängigkeit und von 17 nach 19 eine Write-After-Read. Gleichzeitig gibt es von 16 nach 19 aber auch ein Read-After-Write. Und die Read-After-Writes sind die einzigen Sachen, die uns wirklich Kummer machen, weil wir da halt warten müssen, bis das Ergebnis da ist. Also es gibt keine Möglichkeit, das Programm korrekt auszuführen, wenn ich den vorangehenden Write-Befehl nicht erst zu Ende arbeiten lasse, also dass das Ergebnis feststeht. Denn ich brauche das für meinen Read-Befehl. Alle anderen Abhängigkeiten, das Write-After-Read und das Write-After-Write, das kann ich alles umgehen, indem ich solche Renaming-Geschichten mache, also indem ich einfach andere Register verwende, um irgendwelche Dinge zu verarbeiten. Und deswegen kann es teilweise sinnvoll sein, wenn ich praktisch hier bei den Direktverbindungen, sage ich mal, wenn ich da uninteressante Abhängigkeiten habe, aber in dem transitiven Pfeil eine wichtige, also die Read-After-Write-Abhängigkeit, dann kann es sinnvoll sein, die mit einzuzeichnen. Als Extrembeispiel habe ich Ihnen mal das hier gegeben, von A nach B ein Write-After-Read und von B nach C auch ein Write-After-Read, aber gleichzeitig von A nach C ein Read-After-Write. Ja, das wäre etwa hier in diesem Code wäre das gegeben. Und da können Sie jetzt sehen, also add a, b, c und dann add c, d, e. Ja, da haben Sie ein Read-After-Write dazwischen, weil dieses C hier geschrieben wird, nachdem es hier gelesen wurde. Und genauso von hier zum nächsten haben Sie über das E ein Write-After-Read. Ja. Und die kann ich aber die kann ich wegkriegen, indem ich einfach andere Register benutze. Wenn ich also anstelle von C hier ein Register X benutze und anstelle von E hier ein Register Y, und das soll jetzt wirklich ein neues Register sein, dann verschwinden diese Write-After-Read-Abhängigkeiten, die sind einfach weg. Ja? Und die Logik vom Programm ändert sich nicht dabei. Aber der Read-After-Write-Konflikt vom ersten zum dritten Befehl, der bleibt. Ja? Also das einfach nur als Hinweis, manchmal sind diese transitiven Sachen doch sinnvoll. Ja? Aber wenn Sie eine Aufgabenstellung kriegen, wo drin steht, transitive Pfeile weglassen, dann können Sie es trotzdem so handeln, wie wir es bisher gemacht haben. Ich wollte einfach nur darauf hinweisen, dass in manchen Situationen Sie dann in dem Abhängigkeitsgraph nicht alles sehen, was interessant ist. Ja, weil wir lassen diese transitiven Pfeile ja typischerweise nur weg, weil damit nichts gewonnen wird. Okay. Gut, dann machen wir weiter mit der Vorlesung. Also hier nochmal der Hinweis, auch für die, die jetzt noch eingetrudelt sind, ja, keine Übung heute Nachmittag, weil diese studentische Vollversammlung ist. Und jetzt wollten wir uns ja die Geschichte mit dem Register Renaming nochmal etwas ausführlicher angucken. Ich war da in der letzten Vorlesung letzte Woche am Schluss relativ schnell drüber gegangen und wollte Ihnen das aber doch nochmal etwas ausführlicher zeigen. Ja, also, was ja passiert ist, wenn wir in mit dem Reorder-Buffer arbeiten, ist ja, dass wir praktisch da Dinge zwischenspeichern müssen. Ja, bevor wir also die tatsächlichen Register, die also Befehlssatzregister oder Architectural Registers heißen, die normalen echten Register, $1, $2 und so weiter, bevor wir da irgendwelche Veränderungen reinschreiben, was wir ja erst in der Write-Back-Phase tun, ja, müssen wir trotzdem zwischendurch schon praktisch Werte berechnen, die ja zukünftig irgendwann in diese Register reinkommen. Das ist der ganze Sinn von diesem Reorder-Buffer. Und das Zeug muss natürlich irgendwo zwischengespeichert werden. Und man muss sich dabei auch noch merken, in welches Register das denn dann irgendwann am Ende mal reinkommt. Und das heißt also, dass wir im Reorder-Buffer praktisch für jeden Eintrag auch die Möglichkeit haben müssen, da einen kompletten Registerinhalt reinzuschreiben. Das ist also effektiv auch ein Register, nur dass wir dafür irgendwie noch keinen vernünftigen Namen haben. Das ist einfach jetzt so ein Bereich in dieser Zeile im Reorder-Buffer und wir können die Teile Schattenregister nennen, weil sie im Prinzip wie Register funktionieren. Da wird ein Wert reingeschrieben, der kann die gleiche Größe haben wie etwas, was in einem Register stecken kann. Also meinetwegen so ein 8-Byte langes Wort. Und es wird auch ausgelesen. Wenn wir also eine Berechnung machen, dann werden auch Werte daraus geholt. Wenn nämlich schon im Reorder-Buffer irgendwo so ein temporäres Ergebnis steht, was nur noch nicht zurückgeschrieben wurde, dann verwenden wir das ja trotzdem. Das ist ja gerade der Gag. Das sind dann die Sachen, wo, $2 Sternchen oder sowas steht. Ja, da greifen wir praktisch auf ein Register zu, was noch nicht in die echten Register reingeschrieben wurde, sondern was im Reorder-Buffer steht, also in so einem Schattenregister. Okay, also was genau speichern wir da drin? Wenn wir uns hier mal zwei Zustände aus dieser Beispielberechnung von letzter Woche anschauen, das war hier das zum Zeitpunkt T0, wo es gerade erst losgeht, dann sieht man hier in so einer Zeile im Reorder-Buffer, da hatten wir hier schon zwei Register drin stehen, $4 und $3. Das war jetzt in dem Fall was, weil wir gerade erst anfangen, den Reorder-Buffer aufzubauen, sind diese Werte wirklich schon in den Registern drin. Also in den Architectural Registers, ja, in den normalen Standardregistern. Und das heißt also, dass wir an der Stelle praktisch die Registernummer speichern müssen. Ja, auch wenn sie jetzt irgendwelche Abhängigkeiten von Sonderregistern, die nicht Dollar irgendwas heißen, sondern RA meinetwegen in der MX-Geschichte, wenn sie sowas haben, dann können sie trotzdem die irgendwie insgesamt durchnummerieren. Ja, also wir haben ja, ich glaube, 256 Register, diese General-Purpose-Register bei MX und dann noch einen ganzen Haufen Zusatzregister und da zählt man einfach weiter. Ich weiß jetzt nicht, wie die Nummern zugeordnet sind, aber RA wird irgendeine interne Nummer 257 plus X haben. Ja, irgendeine Nummer ist dafür auch vergeben. Das heißt also, egal was das für ein Register ist, auch wenn es ein Sonderteil ist oder wenn es das PC-Register ist oder sowas, da muss im Prinzip nur die Nummer gespeichert werden. Ja, das ist hier für beide Argumente der Fall, weil die beide schon da sind. Und hier hinten in der Ergebnisspalte, da speichern wir auch eine Registernummer und das hat die Bedeutung, ja, das Ergebnis soll irgendwann im Register $4 stehen. Wir sind da noch gar nicht so weit, dass wir das Ergebnis berechnet haben. Also das ist praktisch nur so eine Vormerkgeschichte. Ich will mein Ergebnis da irgendwann nach $4 reinschreiben. Und außerdem ist hier noch ein Status gespeichert. Das heißt, das Ding ist noch ungültig. Und wenn wir uns jetzt anschauen, wie sich das dann, was sich da so verändern kann, wenn wir ein paar Schritte weiter sind und schon ein erstes Zwischenergebnis ausgerechnet haben, dann können wir uns hier unten die zweite Zeile anschauen und dann sieht man, hier ist jetzt so ein $4 Stern. Ja, und in dem Fall wird also hier jetzt nicht eine Registernummer gespeichert, also da wird jetzt nicht die 4 reingeschrieben, weil wenn wir das tun würden, würde das heißen, das echte Architectural Register $4. Da steht der Wert aber noch nicht drin. Also das dürfen wir an der Stelle nicht reinschreiben, sondern tatsächlich ist das ein Verweis auf ein Ergebnis, was irgendwo anders in unserem Reorder-Buffer steht. Ja, und in dem Fall ist das dem grünen Pfeil folgend halt der Wert, der hier steht. Und was haben wir hier jetzt drin? Hier steht jetzt zunächst mal für uns sichtbar nur $4. Das heißt aber nicht, dass dieses $4 auch schon wirklich das Register ist, ja, also das Architectural Register $4, denn solange irgendwas noch im Reorder-Buffer drin ist, hat es nie die Write-Back-Phase durchlaufen. Die kommt immer erst unmittelbar, nachdem ein Eintrag aus dem Reorder-Buffer rausgeflogen ist. Ja, das heißt, hier steht praktisch jetzt die Information, immer noch $4 soll das Zielregister für unsere Berechnung sein. Der Status ist in dem Fall, die Berechnung ist schon abgeschlossen und außerdem steht das eigentliche Ergebnis auch drin. Ja, also das, was praktisch irgendwann in das Register $4 geschrieben wird im Rahmen der Write-Back-Phase, das ist da auch abgespeichert. Also an der Stelle brauchen wir tatsächlich so ein Schattenregister. Ja, das nimmt also in dieser Zeile sozusagen des Buffers, nimmt das genauso viel Platz weg wie ein echtes Register irgendwo. Ja, und auf dieses Schattenregister, wo eben dieser bereits berechnete Wert drinsteht, darauf greift hier dieser FAT-Befehl zu, wenn er seine Berechnung durchführt. Ja, und in dem Moment, wo jetzt dieser FMULL-Befehl aus dem Buffer rausfliegt, dann kommt da die Write-Back-Phase und das bedeutet dann, der Inhalt aus dem Schattenregister wird kopiert in das tatsächliche Register $4. Ja, was dazu kopieren ist, ist klar, einfach indem man die Zeile im Reorder-Buffer auswertet, weil da steht sowohl der Wert in dem Schattenregister drin, dieses berechnete Endergebnis, und es steht drin, wo es hingeschrieben werden soll, nämlich nach $4. Also das ist dann einfach das, was in der Write-Back-Phase passiert. Okay, das ist hier nochmal zusammengefasst, also in diesem Zielfeld, da muss praktisch Platz sein für eine Registernummer, also das Zielregister, den Status und, falls schon vorhanden, den berechneten Wert. Und jetzt kommen wir auf diese Sachen mit dem, impliziten und expliziten Umbenennen. Ja, wir wollen das Ganze also irgendwie so machen, dass wir einen Pool von frei verfügbaren Registern haben, die zum Beispiel Schattenregister sein können, und dann schreiben wir in unseren Reorder-Buffer nur noch rein, welches dieser Schattenregister wir verwendet haben. Ja, und da haben wir zwei Möglichkeiten, das zu tun. Schauen wir erstmal, wie so ein Registerpool aussehen kann. Also das ist im Prinzip etwas, was zunächst mal ähnlich aufgebaut ist wie der normale Registersatz oder die normale Menge an Registern, die wir haben in der CPU. Ja, das sind halt Zusatzregister hier. Da ist einfach Platz für verschiedene Werte und wir haben hier zwei Statusspalten. Einmal kann man hier sehen, welche von diesen Registern noch frei sind, damit sie einfach, wenn sie ein neues Register brauchen für irgendwas, das kann ja dynamisch entstehen, dieser Bedarf, dass sie da nachgucken können, wo habe ich noch ein freies Register. Und außerdem gibt es noch die Information gültig. Und das bedeutet praktisch, dass da schon ein fertiger Wert drinsteht, ja, der fertig berechnet wurde und zurückgeschrieben werden kann. Ja. Und auf diese verschiedenen Schattenregister können wir jetzt mit Zeigern aus unserem Reorder-Buffer heraus drauf zeigen. Und in der ersten Variante, implizite Umbenennung, da machen wir das so, dass wir diese Tabelle mit den Schattenregistern, dass wir die praktisch zusätzlich als zusätzliche Datenstruktur zu den normalen Registern betrachten. Also das Ganze ist einfach getrennt. Es gibt irgendwo die normalen Register, $1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Und dann gibt es noch zusätzlich diese speziellen Schattenregister. Und es kann jetzt passieren, dass für ein...
Ja. Wie läuft es denn eigentlich in der Architektur, wo ich direkt in den Speicher schreiben kann? Die werden ja auch irgendwie solche Möglichkeiten haben, wenn sie Order haben. Wird es dann bei solchen Befehlen, die dann direkt wieder in den Speicher zurückschreiben, auch in den Register geschrieben? Oder...
Also wenn Sie mehrere Befehle haben, die direkt in den Speicher schreiben und da die Möglichkeit haben, dass die sich überholen, aber dieselbe Speicherzelle ansprechen, dann müssen Sie auch dafür sorgen, dass das nicht in falscher Reihenfolge geschrieben wird.
Nein, ich meine, wenn ich einen Befehl habe, der bei einer Addition das Ergebnis direkt in den Speicher zurückschreibt, ist der nächste bei der Addition sich das Ergebnis der Reihenfolge aus dem Speicher holt.
Ja, es ist im Prinzip dasselbe Problem. Sie müssen, es darf nicht in der falschen Reihenfolge passieren. Ja, was meinen Sie? Ja, das ist dann eine andere Architektur. Die Pipelines sehen anders aus, aber sie haben, sie kriegen zusätzliche Probleme. Aber die Probleme, die wir in der RISC-Pipeline haben, die haben sie auch alle. Weil die RISC-Befehle tauchen ja auch alle auf. Also es gibt ja auch in der CISC-Architektur das, was die RISC-Befehle machen. Ja, tatsächlich sind ja heute die CISC-CPUs auch so aufgebaut, dass sie praktisch eine komplexe Instruktion übersetzen in mehrere Micro-Operations und die haben wieder RISC-Struktur. Ja, also das wird letzten Endes wird es wieder abgebildet. Sie arbeiten eigentlich auf so einem, auf so einer Emulationsschicht, wenn Sie CISC-Befehle verwenden. Ja, aber grundsätzlich das Problem, ob ich ein Register erst schreibe und dann lese, ist dasselbe, wie wenn ich das mit Speicher mache. Ja, wir haben jetzt auch im Zusammenhang mit MMIX nicht über Speicher gesprochen, aber da tritt eben dasselbe Problem auf, wenn ich einen Store-Befehl und dann einen Load-Befehl habe, ja, dann habe ich genau diese Situationen, die dürfen sich nicht überholen. Ja, was ich gerade sagen wollte, es kann ja jetzt passieren, dass wir im Reorder-Buffer mehrere Einträge drin haben, die dasselbe Register neu berechnen. Ja, und damit gibt es also mehrere sogenannte spekulative Werte. Spekulative Werte heißt, ich habe eben eine Berechnung schon ausgeführt, habe irgendein Endergebnis und ich weiß, das soll irgendwie irgendwann in Register $1 meinetwegen geschrieben werden. Und das kann jetzt mehrfach passieren. Und häufig braucht man halt die Information, welches ist denn der letzte Wert aus so einer Liste von Berechnungen. Ja? Welcher ist praktisch dann der aktuellste ist. Und das kann man nicht direkt erkennen. Man muss praktisch das Ding durchsuchen. Ja?
In einer normalen, also einer realen Architektur zum Beispiel, x86 oder sowas, ist da definiert, wie viele von diesen Rename-Registern oder Schattenregistern es gibt oder ist das abhängig von einem jeweiligen Prozess oder wie?
Also Sie müssen ja, erstmal ist die Frage, wie groß Ihr Reorder-Buffer ist, wenn Sie einen haben. Nicht alle CPUs benutzen sowas. Es gibt auch andere Möglichkeiten, diese Renaming-Geschichten zu machen. Und wenn Sie den haben, hat er eine bestimmte Länge. Und dann hängt es davon ab, wie viele Zielregister Ihre Operationen haben können. In einem einfachen Modell, wie wir das jetzt betrachten, gibt es immer nur ein Zielregister, was geschrieben wird praktisch. Es könnte aber auch mehrere geben. Tatsächlich hat MX schon mehrere, wenn Sie eine Division machen, dann gibt es die Möglichkeit, dass da irgendwie zwei oder bei einer Multiplikation, dass noch ein Übertragsregister kommt. Also es kann sein manchmal, dass zwei Zielregister gleichzeitig aktualisiert werden. Das kann bei anderen Architekturen noch komplexer sein, dass Sie noch mehr Dinger haben. Und daraus berechnet sich natürlich eine Gesamtmenge von benötigten Schattenregistern. Ja, und so viele müssten halt dann vorrätig sein. Beziehungsweise, Sie können das auch limitieren, weil dieser Algorithmus grundsätzlich so funktioniert, dass er eben guckt, ja, in diese Liste ist eins frei. Ja, und wenn keins mehr frei ist, also Sie kein Schattenregister mehr zur Verfügung haben, dann haben Sie einfach wieder ein strukturelles Hemmnis an der Stelle. Also dann wird an der Stelle ist einfach angehalten, der Befehl kann nicht weiter ausgeführt werden, weil das Ergebnis, was er berechnen würde, kann nirgendwo hingeschrieben werden. Ja, das heißt, in dem Fall hält einfach der Befehl wieder an, genauso wie bei anderen strukturellen Hemmnissen und es geht nicht weiter. Und erst wenn dann irgendwann eine andere Instruktion praktisch raus ist aus dem Reorder-Buffer, dann gibt es ja die Schattenregister frei und dann kann wieder ein neues vergeben und weitergerechnet werden. Okay, also die Frage, wenn ich jetzt zum Beispiel einen neuen Befehl in den Reorder-Buffer reinstecke, hier sowas wie ein Add 133, dann ist eben die Frage, welches $3 nehme ich eigentlich? Nehme ich da direkt das Register oder nehme ich irgendwas anderes, was im Reorder-Buffer drinsteht? Und das kann ich eben nur rausfinden, indem ich den Reorder-Buffer durchsuche. Und ja, der Vorteil, ich gehe jetzt direkt mal zu der grafischen Darstellung, der Vorteil ist halt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Interrupt habe oder ich habe einen Sprung, der anders läuft als vorhergesagt und deswegen muss ich Sachen aus der Pipeline rausschmeißen, dann kann ich die Sachen auch einfach aus dem Reorder-Buffer entfernen und es ist klar, welche von den Registern jetzt nicht mehr benötigt werden. Ja? Also hier haben wir als Beispiel nochmal irgendwelche Sachen, die im Reorder-Buffer drin sind. Hier oben ein Kommando, was gerade ausgeführt wird, also was noch nicht fertig ist. Und ein Ergebniswert $1 produzieren wird. Ja, das zeigt schon hier auf eins von diesen Schattenregistern. Und wenn man da reinguckt, sieht man, ja gut, es ist nicht frei, weil das ist der Ort, wo das nachher gespeichert wird, wenn das Ergebnis da ist. Und es ist auch noch nicht gültig, weil die Berechnung eben noch nicht abgeschlossen ist. Ja, im Vergleich dazu haben wir hier unten, ganz am unteren Ende vom Buffer, haben wir noch ein Kommando, was auch $1 neu berechnet. Das ist schon fertig, zeigt hier auch auf einen Eintrag in dieser Liste der Schattenregister. Und hier sieht man jetzt ein Plus, das Ding ist nämlich schon fertig. Ja, also der Wert, der da drin steht, der ist gültig, weil die Berechnung schon abgeschlossen ist und in diesem Schattenregister schon der berechnete Wert steht. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwelche weiteren Kommandos noch von unten reinschieben, die dieses $1 benutzen, dann können die sofort durchstarten und sich halt die Informationen holen. Ja, und hier am rechten Rand haben wir jetzt halt unsere ganzen Standardregister, die Architectural Registers. Und in dem Moment, wo jetzt ein Kommando aus dem Reorder-Buffer rausfliegt, weil es in seine Write-Back-Phase reingeht, dann muss eben kopiert werden aus dem Schattenregister in das Befehlssatzregister rein. Und das ist natürlich genauso aufwendig wie ein normales Kopieren von einem Register in ein anderes. Ja, weil technisch unterscheiden sich diese Register nicht. Das sind halt irgendwelche Speicherbereiche innerhalb der CPU und wenn ich so eine Kopieroperation mache, ist es dasselbe, als wenn ich $1 nach $2 kopiere. Und weil diese Kopieroperationen relativ aufwendig sind, gibt es jetzt noch die Alternative der expliziten Umbenennung. Und da fassen wir eben diese Befehlssatz- und die Rename-Register zusammen. Also wir machen auch wieder diese große Übersicht, ja, diesen Registerpool, der verwendet werden kann für Register. Und der ist jetzt ein bisschen größer, weil wir da jetzt auch den Platz für unsere regulären, für die Architectural Registers drin haben. Und das sieht jetzt so aus, dass eben auch die tatsächlichen Register nicht mehr wirklich direkt vorhanden sind, ja, als irgendwas, wo man sagen kann, an einer bestimmten Stelle steht mein $1, sondern die sind auch nur noch im Grunde Zeiger und zeigen auf irgendeinen Eintrag im Registerpool. Ja? Und das heißt also, wenn ich jetzt ein echtes Register $1 auslesen will, dann muss ich erst in diese Zuordnungstabelle reinschauen. Das muss natürlich so angelegt sein, dass es schnell ist, ja, also dass ich nicht irgendwie groß Zeit verliere dabei. Und dann lese ich halt das entsprechende Register aus dem Registerpool aus. Ja, etwas, was auf diese Weise hier verzeigert ist, also von dem regulären Registersatz aus, muss natürlich immer gültig sein. Es kann nicht sein, dass also ein echtes Register, ein Architectural Register, dass das hier einen Zeiger hat, auf irgendwas im Registerpool, wo eine ungültig Markierung ist. Ja, das hätte keine Bedeutung. Die ungültige Markierung gibt es nur bei den Schattenregistern, weil die eben bedeuten, hier ist etwas, was gerade in der Berechnung ist und noch nicht fertig ist. Ja, und genauso nutzen jetzt auch der Reorder-Buffer das Ganze. Also der hat auch seine Zeiger auf diese Geschichten hier drin. Und das Praktische ist jetzt, beim expliziten Umbenennen, wenn ich also hingegangen bin und bin fertig im Reorder-Buffer mit einer Berechnung, ja, dann setze ich ja den Status um von ungültig auf gültig und dann schiebe ich das Ding raus aus dem Buffer und komme in die Write-Back-Phase. Und jetzt muss ich in der Write-Back-Phase nicht mehr einen Wert kopieren, sondern ich setze nur einen Zeiger um. Wenn ich also zum Beispiel hier diesen App-Befehl habe, der $2 berechnet hat. Das zeigt hier rein. Und wenn wir jetzt annehmen, dass dieser Befehl fertig wird, ja, also dass der rausgeht aus dem Reorder-Buffer, dann würde ich einfach nur hier bei meiner Zuordnung von $2 den Pfeil setzen auf dieselbe Zeile. Ja, also ich setze nur den Zeiger praktisch um und erspare mir damit das Kopieren eines Registerinhalts. Ja, und was ich zusätzlich hier noch habe, ist, dass ich nochmal so eine weitere Zuordnungsliste habe. Da sind auch wieder alle Register drin aufgeführt und da verweise ich auf den jüngsten spekulativen Wert. Also den, der als letzten praktisch berechnet wurde, aber noch nicht rausgegeben wurde. Und das hat den Vorteil, wenn jetzt hier wieder so ein neuer Befehl reinkommt, der irgendein Register $2 meinetwegen verwendet, dann kann ich einfach hier reinschauen in diese Auflistung der spekulativsten Werte und kriege dann direkt die Information, in welchem der Register jetzt der Wert steht, wenn es den schon gibt. Ja, es kann natürlich sein, dass es den noch gar nicht gibt. Wenn der noch in der Berechnung ist, dann habe ich sowas nicht. Aber wenn es ihn schon gibt, dann habe ich einen Verweis auf das richtige Register und kann direkt damit arbeiten. Also ich muss nicht durch den ganzen Reorder-Buffer durchschauen und gucken, wo ist jetzt das Register, was ich brauche. Ja. Okay, ist es damit etwas klarer geworden?
Zu?
Ja, also die linke Seite unterscheidet sich da nicht. Die funktioniert im Prinzip genauso. Aus dem Reorder-Buffer heraus gibt es diese Verlinkung eben auf die Rename-Register. Und beim Expliziten kommt eben hinzu, dass ich in demselben Pool auch die Standardregister drin habe. Und dadurch, dass ich an der Stelle praktisch überhaupt nicht mehr unterscheide zwischen einem Schattenregister und einem Standardregister, mache ich es mir eben etwas leichter, wenn ich in meine Write-Back-Phase komme, dass ich dann nicht mehr irgendeinen Wert wirklich kopieren muss, sondern einfach einen Zeiger umsetze. Gut. In dem Zusammenhang nochmal kurz die Geschichte mit den Datenabhängigkeiten. Also diese Read-After-Writes, das sind ja unsere echten Abhängigkeiten. Und wenn wir sowas haben, dann wird es in der Pipeline immer zu einem Stillstand kommen, weil der Befehl, der eben den Read macht, der muss immer warten, bis das Ergebnis aus diesem schreibenden Kommando, was vorher ausgeführt wird, bis das erledigt ist. Ja? Und bei den anderen Sachen, bei dem Read-After-Write und Write-After-Write, da können wir praktisch hingehen und einen Stillstand verhindern, weil wir eben unsere Schattenregister benutzen. Ja, und das ist eine Form von Umbenennung. Dadurch, dass sowas wie $2 in drei verschiedenen Befehlen auftauchen darf als das, worauf geschrieben wird. Ja, wenn wir das nochmal im Bild angucken, dann sehen Sie ja, wir haben hier ein $2, das zeigt auf irgendein Schattenregister, hier ist ein anderes $2, das zeigt auf ein anderes Schattenregister. Ja, und wenn der Reorder-Buffer jetzt größer wäre, dann könnten da vielleicht noch 20 andere Befehle drin sein, die auch alle $2 berechnen wollen und jeweils auf ein anderes Schattenregister zeigen. Und was das praktisch bedeutet ist, dass wir eben, obwohl wir in mehreren Befehlen eigentlich dasselbe Register neu berechnen wollen, dass wir eben nicht versuchen, unsere Ergebnisse da jeweils direkt reinzuschreiben. Ja, weil das würde eben, wenn das in falscher Reihenfolge passiert, würde ja genau diese irgendwas after write Probleme verursachen. Ja, und das umgehen wir einfach, indem wir praktisch neue Namen dafür vergeben. Sie können sich das so vorstellen, dass Sie die Dinger hier irgendwie anders benennen, meinetwegen $A bis $Z oder sowas. Und dann haben Sie praktisch in jedem dieser Befehle hier tatsächlich ein anderes Zielregister verwendet. Also hier würden wir dann sagen, dieser Add berechnet ein $A und dieser Sub berechnet ein $B. Ja, und später müssen wir das irgendwie wieder zusammenbringen, wenn die in ihre Write-Back-Phase kommen, die ja in korrekter Reihenfolge, in Order durchlaufen werden muss. Ja, dann muss es natürlich wieder in die richtigen Register gebracht werden. Aber während unserer Berechnungen können wir diese ganzen irgendwas after write Abhängigkeiten, die write after irgendwas Abhängigkeiten, also write after read und write after write, die können wir praktisch ignorieren. Dadurch, dass wir jeweils neue Plätze in dieser Liste der Schattenregister verwenden. Ja, in dem Sinne sind es keine echten Abhängigkeiten, sondern Abhängigkeiten, die nur dadurch entstehen, dass wir halt irgendwie ungünstig die Variablennamen oder die Registernamen verwenden. Und das Ganze kommt auch, diese Bezeichnung kommt auch daher, dass man, wenn man jetzt selber versucht, den Code zu optimieren, dass man dann hingeht und wenn man sowas feststellt, ein Write after Read, dass man dann einfach sagt, ja, dann nehme ich halt ein anderes Register, wenn ich genug davon habe. Also hier ist nochmal Beispielcode, jetzt in etwas anderer Syntax. Ich habe dieses Beispiel so aus Wikipedia rauskopiert. Das soll halt ein Speicherzugriff hier auf irgendeine Speicherzelle sein. Das ist immer dieses M in eckigen Klammern. Das ist eine Speicherzelle, der Inhalt davon. Ja, und Sie sehen, hier wird ein Register R1 wird geladen praktisch, dann wird 2 dazu addiert und dann wird der Wert zurückgeschrieben in den Speicher. Und in den Befehlen 4 bis 6 machen wir das gleiche nochmal mit einer anderen Speicherstelle und einem anderen Wert, der dazu addiert wird. Also im Prinzip zweimal dasselbe. Und das Problem ist natürlich hier, zwischen Zeile 3 und 4 haben wir einen Write-After-Read-Konflikt. Ja, weil in Zeile 3 wird gelesen. Und in Zeile 4 wird geschrieben. Ja, und das kann man jetzt einfach lösen, indem man sagt, für diese Struktur von Zeile 4 bis 6 benutze ich einfach ein anderes Register. Das ist ja komplett unabhängig voneinander. Und dann nehme ich einfach da ein R2 anstelle des R1 und dann habe ich das Problem nicht mehr. Also dann kann der Befehl 4 sofort loslegen und muss nicht darauf warten, dass der Befehl 3 fertig ist. Ja, ist klar an der Stelle, warum das 3 ein Read und das 4 ein Write ist. Ja, das sieht, wenn man es so anguckt, erstmal anders aus, weil in 3 wird natürlich der Speicher geschrieben und in 4 wird der Speicher gelesen. Aber wir beziehen uns mit dem Read und Write immer auf die Register. Und in Zeile 3 wird eben das Register gelesen, weil es ja in den Speicher geschrieben wird. Und in Zeile 4 wird das Register geschrieben, weil es aus dem Speicher geholt wird. Ja. Und wenn man das praktisch von Hand macht und einfach die Registernamen so umändert, dass es diese Konflikte nicht mehr gibt, dann ist das genau dieses Register-Renaming. Und das ist praktisch nur formalisiert im Rahmen dieses Reorder-Buffers. Gut, was ich jetzt nicht mehr im Rahmen der Vorlesung machen werde, ist Ihnen echte Beispielarchitekturen zeigen, wo es so einen Reorder-Buffer gibt. Und ich werde versuchen, das in die Übung zu verlegen. Also wir haben jetzt ja leider noch einen Übungstermin verloren heute durch diese Veranstaltung. Ich plane aber dann in der nächsten Woche Ihnen eben Übungsaufgaben zu geben, wo Sie sich für ein Pentium Pro und ein PowerPC 170 mal ein bisschen Einblick verschaffen. Die haben halt einen Reorder-Buffer, wie das Ganze da aussieht. Okay, dann machen wir nach einer kleinen Pause von genau 5 Minuten, also bis 53, machen wir weiter mit Sprungvorhersage.